Moin und hallo, liebe Studis. Das ist eine Podcast-Folge für die Vorlesungen Algebra 1 und Algebra 2. Das Thema ist Prüfungen oder die Prüfung am Ende. Denn da gab es jetzt schon einige Fragen zur Prüfung selber, zum Ablauf, was da wichtig ist für die Vorbereitung, zur Orga. Und deswegen gibt es jetzt hier die erste Podcast-Folge dazu. Möglicherweise gibt es später noch weitere. Und möglicherweise muss ich in dieser Podcast-Folge zwischendurch mal einen Schluck trinken, so wie jetzt. Und hier ist eine kleine Übersicht, was Sie in dieser Podcast-Folge erwartet. Erstens geht es so ein bisschen um Orga, wie läuft das mit der Anmeldung und so, was ist da wichtig, je nachdem, ob Sie die Vorlesung, ob Sie das Modul Algebra machen und dann dementsprechend die Vorlesungen Algebra 1 und Algebra 2, die da zusammen eingehen, oder ob Sie das irgendwie getrennt machen oder nur eine davon und so. Dann kommt To-Do. Not to do, da habe ich jeweils nur so ein paar Punkte. Und dann kommt ein lustiges kleines Spiel, das ich mir ausgedacht habe. Das Spiel heißt Top oder Flop. Da gibt es vorher einen Warnhinweis, mindestens einen. Und je nachdem, wie lustig Sie diese ganzen Kategorien finden, kann ich da noch beliebig viel mehr machen. Insbesondere kann ich auch noch beliebig viel mehr wirklich inhaltlich machen zu irgendwelchen Themen, zu speziellen Fragen. Aber das kommt vielleicht alles später. Ich bin jetzt hier eher so auf der Metaebene, weil ich den Eindruck habe, dass manche ihrer Fragen sich darauf beziehen, dass es eben neu ist, in Mathe eine mündliche Prüfung zu haben. Manche hatten das vielleicht schon, manche noch nicht oder zumindest noch nicht bei mir. Und ja, da gucken wir jetzt mal hin. Beginnen wir mit Orga. Naja, das ist eine mündliche Prüfung, das habe ich jetzt schon gesagt. Wir haben einen Prüfungszeitraum im Februar und dann haben wir nochmal einen Prüfungszeitraum, den ich noch nicht spezifiziert habe genau. Das wird aber am Ende der vorlesungsfreien Zeit sein, also irgendwie Ende März, Anfang April. Und der ist dann gedacht für Leute, die im ersten Zeitraum keine Zeit hatten, die krank geworden sind, die wiederholen müssen und so. Die Anmeldung wird übers Löwenportal laufen, so wie immer. Da muss ich mich noch drum kümmern, dass das dann alles rechtzeitig freigeschaltet ist und sie auch wirklich die Anmeldung machen können. Aber das ist auf meiner Orga-Liste. Und zusätzlich dazu, das ist anders als bei der Klausur, müssen sie sich dann auch noch bei mir für ihren konkreten Prüfungstermin anmelden. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie das laufen kann. Das habe ich noch nicht abschließend geklärt. Früher hatte ich immer einfach eine Papierliste. Da habe ich dann so Slots drin stehen gehabt und dann konnten alle sich da eintragen und es hat immer funktioniert. Manchmal haben noch Leute getauscht, aber im Prinzip war das immer alles okay. Ich hatte aber auch schon mal so ein Prinzip mit Anmeldeslots im Stud-IP. Dann konnte man das darüber machen, mit den gleichen Kriterien. Und auch da konnten noch Leute tauschen und so bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und ich habe noch nicht entschieden, wie ich das bei Ihnen machen werde. Ich habe nämlich vergessen oder verdrängt, wie aufwendig es war, das im Stud-IP zu machen. Und falls es sehr nervig und aufwendig ist, dann kann es sein, dass ich wieder einfach eine Papierliste mache. Das sehen Sie dann. Die Infos gibt es auf jeden Fall deutlich rechtzeitig vorher, sodass die, die viele Prüfungen haben oder die wegen Praktikum oder so gewisse Zeiträume nicht zur Verfügung haben, dass die auf jeden Fall die Gelegenheit haben, sich rechtzeitig drum zu kümmern. So, was für Möglichkeiten gibt es jetzt, wie das mit der Prüfung läuft? Naja, vielleicht hören Sie das Modul Algebra und dazu gehören dann die Vorlesungen Algebra 1 und 2, aber die gehören zusammen und es gibt auch nur eine Note. Falls das so ist, dann buchen Sie einen Slot, der entsprechend groß genug ist oder zwei nacheinander. Das klären wir dann, wie das genau läuft. Aber Ihre Prüfung wird dann ungefähr 30 Minuten gehen, vielleicht sogar eher 35, einfach weil wir mehr Stoff haben. Und wir prüfen dann über beides und es gibt auch nur eine Note. Zweite Möglichkeit, Sie hören nur Algebra 1. Dann ist die Prüfung kürzer, nur ca. 20 Minuten und dann kriegen Sie auch nur dafür eine Note, die dann im Löwenportal eingetragen wird. Genauso, falls Sie nur Algebra 2 hören. Gleiches Prinzip, kürzere Prüfung, ca. 20 Minuten, eine Note und die wird eingetragen. Und jetzt gibt es noch die vierte Möglichkeit, dass Sie beides hören, aber einzeln, weil nämlich das eine im Pflichtbereich ist für Sie und das andere im Wahlpflichtbereich. Auch dann machen wir es so, dass das zwei getrennte Prüfungen sind. Die können gerne nacheinander sein, die können aber auch an ganz verschiedenen Tagen sein, wie Sie wollen. Es sind jedenfalls dann separate Prüfungen über den Stoff von Algebra 1 und 2, jeweils ca. 20 Minuten lang und auch mit zwei Noten, die dann getrennt eingetragen werden. Und falls Sie noch irgendwas anderes machen, dann fragen Sie mich, denn bisher haben wir für alle Eventualitäten immer irgendwelche Lösungen gefunden. Inhalt ist in jedem Fall immer die ganze Vorlesung, auch die ganzen Beispiele, auch die Übungsaufgaben, auch Beweise oder Beweisideen. Und da können Sie mich gerne fragen oder mal so mit offenen Augen durch die Vorlesung gucken. bei welchen Beweisen ist denn wahrscheinlicher, dass die auch wirklich in der Prüfung Gegenstand sind und bei welchen ist es eher unwahrscheinlich, weil die zum Beispiel sehr lang sind, sehr technisch, weil es wahnsinnig lange dauern würde, da alle Details zu erklären und dann ist die Zeit vorbei. So, das ist vielleicht eine erste Orientierung. Die Prüfung findet bei mir im Büro statt, im Georg-Cantor-Haus im ersten Stock. Manche waren da schon, manche noch nicht. Es gibt keinen Dresscode bei mir. Warnhinweis, das kann woanders anders sein, aber bei mir gibt es keinen Dresscode. Mir ist wichtig, dass sie irgendwie bequem, sich gut fühlen, bequem, angenehm, nicht irgendwie unwohl. Sie dürfen was trinken in der Prüfung. Und wichtig ist nur, dass sie pünktlich da sind, also lieber ein paar Minuten vorher. Und dass sie alles, was irgendwie stören könnte, dass sie sich darum kümmern, dass nichts stört. Also keine klimpernden Armbänder, kein Handy, das zwischendurch noch irgendwelche Erinnerungen schickt oder Grüße von Leuten oder ich weiß nicht, mehr fällt mir gerade nicht ein, was Krach machen könnte, aber das sind so Sachen, das ist mir in der Vergangenheit manchmal aufgefallen und dann fällt den Leuten das in dem Moment auch auf und das ist wahnsinnig peinlich und stört auch so ein bisschen. Also lieber vorher einmal kurz gucken, macht an mir irgendwas Krach, macht mein Handy oder irgendwas anderes, Uhr oder so, vielleicht Krach, darum einmal kümmern. Und das ist es eigentlich. Warnhinweis, das läuft nicht überall in allen mündlichen Prüfungen gleich. Es gibt Leute, die durchaus Wert auf ordentliche Kleidung legen. Es gibt Leute, die darauf Wert legen, dass man da nicht isst oder trinkt oder irgendwie seine Sachen mit reinbringt oder so. Also da bei anderen Menschen vielleicht vorher nochmal nachfragen. Bei mir haben sie jetzt hoffentlich genug Informationen, wie das laufen wird. Und sie erfahren auch sofort im Anschluss an die Prüfung nach einem kurzen Gespräch. Wir sind dann insgesamt zu dritt, sie und ich und die Person, die beisitzt. Und wir schicken sie dann kurz raus, reden ein paar Minuten, einigen uns auf eine Note und dann erfahren sie auch sofort, was los ist. Das heißt, sie wissen ein paar Minuten nach der Prüfung, ob sie bestanden haben und mit welcher Note. Gut, das war alles zur Orga. Wenn Ihnen da jetzt noch mehr Fragen eingefallen sind oder irgendwas, was ich erklärt habe, für Sie keinen Sinn ergibt, dann bitte sofort eine Notiz machen und mir sagen, denn es gibt natürlich die Möglichkeit, dass ich noch mehr Podcast-Folgen mache und dann noch mehr Fragen beantworte. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich To-Do. Ich habe mich total beherrscht, denn bei To-Do und Not-To-Do und Top oder Flop könnte ich wahrscheinlich jeweils 10 Sachen machen. Aber ich habe gedacht, nee, ich mache erstmal nur so ein paar, um zu gucken, ob sie das überhaupt hilfreich finden und um zu schauen, was für Fragen dann bei ihnen aufkommen. Denn es ist ja viel sinnvoller, wenn ich auch wirklich über Sachen spreche, zu denen sie Fragen haben, als wenn ich einfach so irgendwie alles aus dem Hut zaubere. Los geht's also mit der Kategorie To-Do. Erstens, Gelegenheiten zum Üben suchen. Und zwar quasi ab jetzt. Immer dann, wenn es die Gelegenheit gibt, über den Stoff zu reden, dann möchte ich Ihnen empfehlen, das zu nutzen. Das kann in der Übung sein, in der Fragestunde, in der Vorlesung mit mir, in den Workshops. Sie können sich selber irgendwie in kleinen Gruppen treffen, wenn Sie zum Beispiel an den Übungsaufgaben sitzen oder wie auch immer, auch separat. Und dann können Sie sich gegenseitig Fragen stellen und können üben, darauf zu antworten und dann auch die Antworten zu kommentieren. Sie kennen mich. Sie wissen so ein bisschen, worauf ich Wert lege, oder jedenfalls viele von Ihnen, die mich schon länger kennen, sodass Sie wahrscheinlich auch in der Gruppe schon ganz gut einschätzen können, war das jetzt eine gute Antwort, war das exakt genug, war das ausführlich genug oder nicht. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, kein Problem, dann bin ich ja da und Sie können mich fragen und wir können das auch gemeinsam üben. Wichtig ist einfach, möglichst früh da reinzukommen, zu reden. Denn das ist einfach was anderes in der mündlichen Prüfung, als wenn man schriftlich Sachen löst. Zweitens, Begriffe müssen sitzen. Wenn in der Prüfung es um euklidische Ringe geht und wir da über irgendwas reden und ich das Gefühl habe, na, da ist Ihr Argument irgendwie komisch und wenn ich dann frage, Moment nochmal, was ist denn eigentlich ein euklidischer Ring, wie argumentieren Sie hier eigentlich, dann ist richtig blöd, wenn Sie dann nicht wissen, was ein euklidischer Ring ist. Begriffe müssen sitzen. Mein Vorschlag ist, sich durchaus an den Definitionen aus der Vorlesung zu orientieren, inhaltlich, aber nicht oder nicht nur auswendig zu lernen, sondern immer zu üben, Sachen unterschiedlich zu formulieren. Mit unterschiedlichen Variablen, die Sachen vielleicht in unterschiedlicher Reihenfolge erklärt, da wo es sinnvoll ist, mit unterschiedlich viel oder wenig Formalismus, möglichst viel üben, zu reden, Sprache zu verwenden und das irgendwie flexibel zu gestalten. Das ist die optimale Vorbereitung auf Prüfungssituationen, in denen ich dann irgendwo nochmal so nachfrage. Ja, was bedeutet denn nochmal irreduzibel? Was ist denn nochmal eine Einheit? Was ist denn das Zentrum einer Gruppe? Was bedeutet denn Gruppenoperation? Also, Begriffe müssen sitzen, aber das geht deutlich über Auswendiglernen hinaus. Wichtig ist auch, also zum Thema Begriffe müssen sitzen, damit meine ich nicht nur Definitionen, sondern auch sowas wie Sätze. Eigenschaften, Dinge, die wir bewiesen haben, aber eben auch Beispiele und Unbeispiele. Nur wenigen Menschen gelingt es in einer Prüfung, so geistesgegenwärtig und kompetent zu sein, dass die on the spot, live, sich irgendwelche Beispiele ausdenken können, die funktionieren. Wenn sie das können, bravo, super. Für die meisten ist es sinnvoller, sich vorher schon für gewisse Sachen Beispiele und Gegenbeispiele zurechtzulegen, um dann irgendwie darauf zugreifen zu können. Auch das kann man üben und wir haben jetzt auch noch ganz viel Zeit, das zu üben. Und das dritte To-Do. Moment, da habe ich irgendwas verändert. Genau, mein drittes To-Do ist Lernen im Kontext. Möglichst in Zusammenhängen, möglichst üben, von Thema zu Thema zu gehen. Wir reden über euklidische Ringe, sprechen über mehrere Beispiele. Eins davon ist der Ring Z. Was ist denn am Ring Z noch so interessant? Dann kommen wir noch auf andere Begriffe. Und dann kommen wir vielleicht auf Faktorringe von Z. Oh, da reden wir über Ideale. Ja, was können wir denn noch über Ideale sagen? Und so hangelt man sich von Thema zu Thema. So wird das im Prüfungsgespräch auch sein. Und das kann man vorher üben. Anstatt also irgendwie abschnittsweise und am besten noch irgendwie isoliert auf Karteikarten immer so einzelne Sachen anzugucken, schlage ich Ihnen vor, möglichst früh dahin zu gehen, im Kontext sich mit dem Stoff zu befassen und dann immer zu schauen, was könnte ich hier jetzt noch fragen, was ist nah dran an diesem Thema und was führt uns vielleicht zum nächsten Thema. Üben Sie das. Das ist ein schönes Kreativitätsspiel. Ich hoffe, es macht Ihnen Spaß und mit mehreren Leuten zusammen können Sie sich dann ja auch so die Bälle hin und her spielen. Das war To-Do. Und da, wo das herkam, da gibt es noch mehr, aber ich beherrsche mich jetzt. Not to do. Da habe ich auch drei. Mein erstes Not to do. Nur die Vorlesung durchlesen oder nur Begriffe auf Karteikarten schreiben und dann durchlesen. Ganz blöde Idee. Ist eine beliebte, aber überhaupt nicht effektive Lerntechnik, jedenfalls für die meisten Menschen. Für manche kann das Teil einer geeigneten Lerntechnik sein, aber so isoliert ist es häufig eine blöde Idee. Weil man die Illusion erzeugt, dass man das verstanden hat. Das Gehirn sieht die Sachen immer und immer und immer wieder und dadurch entsteht ein Gefühl von Vertrautheit und dann denkt man, ah, ich weiß Bescheid, aber es ist kein wirkliches Lernen. Es findet keine Verknüpfung statt, man übt nicht, über die Sachen zu reden und man übt auch nicht, Sachen anzuwenden, die aus verschiedenen Perspektiven anzugucken. Das ist auf jeden Fall nicht genug. Zweites Not to do. Die, das habe ich doch so gemeint, Strategie. Und damit meine ich alles, was irgendwie im Kontext steht von nur halb antworten, Sachen ungenau sagen, Definitionen nur anhand von Beispielen erklären und überhaupt nicht abstrakt oder bei Sätzen die Voraussetzung vergessen und sich nur ungefähr merken, was der Satz ungefähr sagt. Also dieses ganze Ungefähre und dann am besten in der Prüfung noch so und wenn ich dann sage, na Moment, können Sie bitte mal die genaue Definition sagen und wenn man sich dann irgendwie dahingehangelt hat, dann am Ende zu sagen, ja wieso, das habe ich doch die ganze Zeit gemeint. Das passiert. Menschen machen das und bei mir ist es in Prüfung keine gute Strategie. Was da häufig dahinter steckt, ist, dass man Sachen nur ungefähr verstanden hat und dass man sich dann irgendwie darauf verlässt, dass man in der Prüfung damit durchkommt, weil die andere Person irgendwie denkt, ja, die Person hat das ja eigentlich verstanden. Eigentlich kann die das, die hat sich jetzt nur komisch ausgedrückt. Bei mir funktioniert das nicht. Deswegen ist es auf meiner Not-to-do-Liste. Und das dritte auf meiner Not-to-do-Liste ist, nur Definitionen und Sätze zu lernen, vielleicht auch noch Beweise, am besten auch nur auswendig gelernt, nicht wirklich verstanden und dabei aber zu vergessen, dass man ja auch Sachen anwendet, dass es konkrete Beispiele gibt. Das kann dazu führen, dass man in der Prüfung dann da sitzt und an mehreren Stellen völlig aus dem Konzept kommt, weil ich halt nicht nach einem auswendig gelernten Satz frage, sondern weil ich frage, ja, hier bei dieser Definition haben Sie da mal ein Beispiel für einen Ring, der das erfüllt und für einen Ring, der das nicht erfüllt. Und wenn man beim Lernen Beispiele und Gegenbeispiele nicht mitgedacht hat und wenn man auch nicht geübt hat, Sachen anzuwenden, ganz konkret, dann fällt man an der Stelle irgendwie raus. Kann sein, dass man einfach nur kurz raus ist und dann einem wieder Sachen einfallen. Kann aber auch sein, dass man dann wirklich durch die ganze Prüfung durch immer wieder an solchen Stellen aus dem Konzept gebracht wird, das nicht beantworten kann und dann gar nicht besteht oder mit einer schlechten Note, einfach weil dann deutlich wird, dass man sich nur so mehr oder weniger auswendig gelernt, Sachen angeeignet hat, aber überhaupt nicht gelernt hat, die in einen konkreten Kontext zu setzen. Und wir brauchen beides. Hier sind also zwei Not-to-dos, die sich quasi gegenüberstehen. Das eine ist, dass man nur konkret und an Beispielen und nur ungefähr sich Sachen anguckt. Und das andere ist, dass man ohne Beispiele, ohne Kontext und quasi nur auswendig gelernt sich Dinge anschaut. Und die Wahrheit liegt dazwischen. Man braucht von beidem etwas und man braucht vor allem immer den Kontext und die Zusammenhänge. Ich hoffe, dass das nachvollziehbar war und auch bei den Not-to-dos gibt es noch mehr, aber ich höre hier erstmal auf und komme zu Top oder Flop. Und ich habe jetzt Spaß, aber ich möchte einen Warnhinweis loswerden, bevor Sie sich das anhören oder wenn Sie denken, dass Sie das verunsichert, dann können Sie hier auch einfach aufhören und sich überlegen, was Sie noch für Fragen haben für Teil 2 dieser Podcast-Folge. Den Warnhinweis gebe ich deshalb, weil ich jetzt gleich über Tipps bzw. Ratschläge spreche, die man häufig kriegt, die ich so oder so ähnlich schon gehört habe für mich selber oder für andere Menschen. Und manche davon finde ich gut und manche davon finde ich nicht so gut. Und damit meine ich jetzt hauptsächlich, dass die bezogen auf Prüfungen bei mir hilfreich und sinnvoll sind oder eben nicht. Das heißt, Top oder Flop bezieht sich sehr persönlich auf mich und meine Art zu prüfen. Das kann bei anderen Leuten anders sein. Und teilweise kommen dann diese Tipps auch daher, dass jemand wirklich denkt, dass das für eine bestimmte Person in der Prüfung eine gute Idee ist. Aber bei mir in meiner Prüfung wäre es eine schlechte Idee oder umgekehrt. Jetzt kann es sein, dass wenn ich dann sowas formuliere und das dann kurz im Raum stehen lasse, dass sie das dann wirklich verunsichert und dass sie dann denken, ja wieso, den Tipp habe ich auch schon ganz oft gekriegt. Kann das sein, dass der irgendwie nicht gut ist? Und falls sie dazu neigen, sich dann von sowas sehr verunsichern zu lassen und falls das dann vielleicht nachhaltig bei ihnen irgendwelche Ängste auslöst oder so, dann möchte ich sie jetzt warnen. Das kann vielleicht bei dieser Kategorie Top oder Flop passieren. Entscheiden Sie jetzt einfach selbst, wie Sie damit umgehen. Wenn Sie denken, ja okay, das ist bei mir ein Wunderpunkt, aber ich bin jetzt vorgewarnt und deswegen nehme ich das jetzt alles mit einer Prise Humor. Wunderbar. Wenn Sie denken, das ist nichts für Sie, dann überspringen Sie das vielleicht. Oder überlegen Sie sich, wie Sie dann damit umgehen. Jedenfalls habe ich Sie jetzt gewarnt, denn ich kenne das leider. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man da diesen Moment in der Luft hängt, dass man dann wirklich verunsichert ist und dann plötzlich an sich selber und dem eigenen Urteilsvermögen zweifelt. Trotzdem fand ich es lustiger, mit diesen Tipps und Ratschlägen so umzugehen, als Top oder Flop, anstatt ihnen einfach nur zu sagen, ja, diesen Tipp finde ich gut und diesen Tipp finde ich irgendwie blöd. Ich werde jetzt immer eine kurze Pause lassen, damit Sie einmal kurz selbst überlegen können. Falls Sie länger überlegen wollen, dann drücken Sie auf Pause. Vielleicht haben Sie auch Lust, das mit Leuten zu diskutieren. Ich kann mir vorstellen, dass das Spaß macht. So oder so, gehen Sie damit um, wie Sie möchten. Es gibt immer eine kurze Pause. Sie können auf Pause drücken, falls die länger sein soll. Und dann löse ich das auf. Und ich sage auch immer noch mal kurz was dazu. Es sind aber nur 3. Wir können das Spiel noch länger spielen. Ich kann mir bestimmt noch viel mehr ausdenken. Aber jetzt möchte ich erstmal nur 3 machen. Hier kommt Top oder Flop. Das sind also Tipps bzw. Ratschläge, die man so oder so ähnlich durchaus hört. Und die ordnen wir jetzt gemeinsam ein. Top oder Flop Nummer 1. Prüfung ist Prüfung, mündlich oder schriftlich, das ist doch völlig egal. Einfach alles auswendig lernen. So, wo ist das Problem? Das könnte so ein Tipp sein. Hey, völlig egal, was das Prüfungsformat ist. Man muss sich eigentlich immer gleich vorbereiten. Einfach alles auswendig lernen. Top oder Flop? Was denken Sie? Okay, ich löse das auf. Oh, und ich habe mir Geräusche ausgedacht. Für Top oder Flop Nummer 1 mache ich folgendes Geräusch. Nö. Also Flop. Flop deshalb, weil ich der Auffassung bin, dass es durchaus wichtig ist, was für eine Prüfungsform man hat. Ein Gespräch ist wirklich was anderes für viele Menschen, was völlig anderes, als wenn man sich schriftlich äußert. Sie haben, wenn Sie eine Klausur schreiben, Ihren Spickzettel. Das heißt, gewisse Sachen müssen Sie nicht die ganze Zeit im Kopf haben. Sie könnten auch nachgucken und das nimmt vielleicht ein bisschen Stress weg. Außerdem haben Sie, wenn Sie schriftlich arbeiten, häufig ja mehr Zeit als in der mündlichen Prüfung. Sie können auch mal eine Aufgabe schieben oder weglassen oder so. Das heißt, da haben Sie gewisse Optionen, die Sie in einer mündlichen Prüfung nicht haben. Man könnte aber auch argumentieren, naja, das Gute an der mündlichen Prüfung ist, dass es nicht so lang ist. Es ist ein Gespräch. Wenn man sich nicht sicher ist, dann kann man das dazu sagen oder man kann sich so rantasten. Auch da könnte man sagen, dass man eine Frage zurückstellen möchte oder dass man die vielleicht, dass man kurz drüber nachdenken muss, was auch immer. Wenn man Missverständnisse unterwegs hat, dann kann man die aufklären. Das geht schriftlich nicht so gut. Wenn das da steht und nicht klar ist, dann ist es halt nicht klar. Ja, es sind unterschiedliche Formate und ich würde sagen, dass man sich da auch unterschiedlich darauf vorbereiten sollte. Für die meisten Menschen ist das so. Und deswegen finde ich diesen Tipp, ja, ist doch egal, welche Prüfungsform, Hauptsache alles auswendig lernen, den finde ich überhaupt nicht hilfreich. Also ein Flop. Hier kommt Top oder Flop Nummer 2. Bloß keine Unsicherheit zeigen. bloß niemals sagen, dass man irgendwas nicht weiß, sondern dann lieber irgendwie losreden, hoffen, dass man sich an die Antwort ranpirschen kann, hoffen, dass was Richtiges dabei ist. Auf keinen Fall in der Prüfung sagen, dass man irgendwas nicht weiß. Was denken Sie? Top oder Flop? Top oder Flop? Ja, hier kommt meine Einschätzung. Nö, Flop. Jedenfalls bei mir. Ich finde gut, wenn Leute sagen, dass sie was nicht wissen. Dann kann ich nachfragen, ob die sich sicher sind, kann vielleicht die Frage nochmal umformulieren, aber wenn dann wirklich nichts kommt, dann kann ich weitergehen zum nächsten Thema. Warum sollen wir da 5 Minuten rumeiern und Zeit verlieren, wenn die Person einfach nur versucht, irgendwo im Gehirn irgendwas hervorzukramen, was irgendwie am Rande mit der Frage zu tun hat? Nee. Und wenn Leute so tun, als ob sie was wissen und sich dann so anpirschen und hoffen, dass ich nicht merke, dass sie in Wirklichkeit die Frage gar nicht beantworten, dann macht mir das eher noch schlechte Laune. Wenn sie die Frage, wenn sie sich sicher sind, dass sie nichts wissen, ist es völlig okay, das zu sagen. Es ist auch völlig okay zu sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie das meinen. Meinen sie das so und dann dazu was zu sagen? Ja, okay. Dann bremse ich sie vielleicht und sage, nee, das habe ich nicht gemeint. Aber einfach loszureden oder einfach eine andere Frage zu beantworten, ist bei mir keine gute Strategie. Vielleicht woanders, bei mir nicht. Und hier kommt der dritte Top oder Flop. Also, wenn die Frage irgendwie unklar ist, dann unbedingt nachfragen. Das heißt, der Tipp ist dann, in der Prüfung darf man selber auch Rückfragen stellen. Was denken Sie? Top oder Flop? Top oder Flop? Okay, hier kommt eine Auflösung. Da-da-da-da! Top! Das ist ein guter Tipp, jedenfalls bei mir. Es kann nämlich passieren, dass man irgendwie aneinander vorbeiredet oder dass ich eine Frage seltsam stelle oder dass ich Kontext herstelle zu irgendeinem Teil in der Prüfung davor, aber der Person ist das gar nicht klar. Und dafür gibt es 1000 Gründe. Die meisten Leute, die in der Prüfung sitzen, sind ein bisschen nervös. Das zeigt sich ganz unterschiedlich. Bei manchen zeigt es sich so, dass sie nicht besonders gut und konzentriert den Fragen zuhören, weil im Kopf die ganze Zeit ein eigener Film läuft. Wenn sie merken, dass es bei ihnen passiert, dann können sie natürlich üben, sich mehr zu konzentrieren oder sich vielleicht auch Notizen zur Frage zu machen, also irgendwelche Stichwörter aufzuschreiben, das dürfen sie. Oder sie fragen nach, können sie die Frage bitte wiederholen? Oder ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstanden habe, können sie die Frage nochmal anders formulieren? Wenn es richtig seltsam läuft, dann kann es sogar passieren, dass sich die dritte Person im Raum, die den Beisitz macht, bitte mich zu unterstützen und dann die Frage nochmal anders zu formulieren. Denn es kommt einfach vor, zum Glück nur ganz selten, dass ich mit Leuten keine gute Kommunikationsebene in der Prüfung finde und wir irgendwie aneinander vorbeireden. Und wenn das passiert, dann lasse ich mich, wenn es quasi so schlimm wird, dass ich denke, dass es die Prüfung jetzt negativ beeinflusst, dann hole ich mir manchmal wirklich Unterstützung von der Person, die den Beisitz macht und sage dann, hey, könntest du meine Fragen vielleicht immer nochmal umformulieren? Könntest du, falls du die Antwort der Person verstanden hast, die einmal für mich übersetzen? Irgendwie klemmt hier gerade was. So. Passiert selten, aber kann passieren. Und bei mir ist es eine gute Strategie, falls Sie eine Frage nicht genau verstanden haben, einfach nochmal nachzufragen und darum zu bitten, dass die wiederholt wird. Das ist wirklich kein Problem. Bei anderen Leuten vielleicht schon. Da wird das dann vielleicht wie Zeitschinden ausgelegt oder wie Unsicherheit, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber diese Kategorie Top oder Flop ist jetzt ja für mich ganz persönlich, wie das in meinen Prüfungen ist. Und da würde ich sagen, da ist das eher ein Top. Okay, ich hoffe, das hat Ihnen Spaß gemacht. Ich denke jetzt, ich hätte gerne noch mehr gemacht, weil ich das lustig finde, die Geräusche zu machen. Aber keine Ahnung, ob Ihnen das hilft. Deswegen höre ich jetzt auf und lade Sie herzlich ein, mal zu schauen, wo haben Sie noch Fragen? Vielleicht noch ganz andere, auf die ich überhaupt nicht eingegangen bin. Vielleicht haben Sie eher inhaltliche Fragen und haben mit einer völlig anderen Podcast-Folge gerechnet. Das ist total okay. Sammeln Sie und dann lassen Sie mich irgendwie wissen, was Sie brauchen. Sie können mir schreiben, Sie können mich in der Vorlesung ansprechen oder auch im Workshop oder so. Und wenn Sie mir anonym irgendwie zukommen lassen möchten, was Sie noch brauchen, was Sie für Fragen haben, dann können Sie die aufschreiben und mir unten im Institut in meinen Briefkasten werfen. Ich kenne ja Ihre Schrift nicht oder jedenfalls bei den meisten nicht, glaube ich, sodass das also eine Möglichkeit ist, anonym eine Frage zu stellen, wenn Sie das möchten. Das sind die verschiedenen Möglichkeiten. Mehr fällt mir gerade nicht ein, also sage ich Tschüss und bis zur nächsten Podcast-Folge.